Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, das ausgefallene Sportstudio.
Hey, hi, schön, dass ihr da seid. Schön hier bei mir im Plattsport-Sportstudio. Ja, schön, dass ihr da seid. Und heute ist aber irgendwie wieder alles leer. Wir sind irgendwo zwischen den Jahren festgehangen. Das alte Jahr 2024 ist noch, naja, roundabout 54, 50 Stunden alt. Ganz davon abhängig, wann ihr das hier hört. Tja, und ganz allein sitze ich jetzt hier im Plattsport-Sportstudio. Mit Blick aus dem Fenster, blicke auf das Jahr zurück und denke mir, Mensch, es ist so, so viel passiert in der Welt des Sports. Aber naja, ihr wisst ja, ne, ausgefallenes Sportstudio bei Plattsport, das geht nicht mit mir alleine, das geht nur mit einem Mann. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er wieder da ist. Hallo Günther Klein.
Ja, Martin, hallo. Hier ist der Werner Schneider der Neuzeit. Das heißt, eigentlich bist du es ja. Denn du bist der Gastgeber.
Ich glaube, der Geist von Werner Schneider ist in uns beide reingegangen. Aber für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das ausgefallene Sportstudio war, was ist das und warum nennen wir das jetzt so?
Das war eine ZDF-Sendung, also früher, so in den 70er, 80er Jahren. Da waren die Leute gewohnt, dass das Sportstudio jeden Samstagabend kam und nicht nur an der Fußball-Bundesliga hing, sondern den gesamten Sport abgedeckt hat, nur eben zwischen Weihnachten und Neujahr, da gab es eigentlich nichts, worüber sich hätte berichten lassen. Und da hat dann das ZDF, namentlich Werner Schneider, Österreicher Kabarettist, dieses Format ersonnen, dass er einfach in einem leeren Studio sitzt und sich so seine Gedanken macht.
Und das machen wir mit Ausnahme des letzten Jahres seit 2019 und diese schöne Tradition. Wow. Ja, ja, also Plattsport wird ja nächstes Jahr 6 Jahre alt. Und ja, seit 2019 machen wir das, mit der Ausnahme letztes Jahr, da haben wir keinen Termin gefunden. Aber umso schöner, dass wir es dieses Jahr wieder schaffen. Ja, und wir gucken jetzt mal ein bisschen zurück auf das letzte Jahr. Wir kriegen natürlich nicht alles unter einen Deckel, deswegen hab ich mir ein paar Rubriken ausgedacht, in denen ich einfach sage, hey, gib mir mal deine Meinung zu einem bestimmten Thema. Du hast natürlich vorab dich ein bisschen vorbereiten können auf meine Awards und schießen wir direkt mal los. Ich will von dir erstmal wissen, was war für dich der Toni Kroos-Moment des Jahres 2024?
Ja, ganz kurz und bündig, sein Pass auf Vinicius Junior im Halbfinale der Champions League gegen den FC Bayern.
Bayern-Fans werden jetzt zusammenzucken und sagen, das will ich gar nicht wissen. Aber was macht genau diesen Moment für dich aus? Weil ich meine, Toni Kroos hat ja eine glorreiche Rückkehr in die Nationalmannschaft dieses Jahr und prägte das Spiel der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Wieso gerade dieser Moment?
Ja, weil das zeigt halt noch einmal, wozu der Spieler Toni Kroos fähig war, was ihn ausgezeichnet hat. Also nicht nur die Querpässe, die ihm oft unterstellt werden, sondern einfach auch die Pässe, die ein Spiel verändern können. Und das war einfach in diesem Moment gegen die Bayern der Fall. Die Nationalmannschaft, ja, war letztlich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Hype. Da ist zu viel an Verwertungskette in Gang gesetzt worden mit seinem Podcast. Oder wenn man dann, ich war ja bei der Europameisterschaft, bei der deutschen Mannschaft immer dabei, wenn man in diesem Pressezentrum in Herzogenaurach bei Adidas sich umgeschaut hat, das war schon eine ziemlich gut orchestrierte Werbeveranstaltung mit Toni Kroos als dem Helden in allen Anzeigen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich fand ihn von der sportlichen Leistung bei der Europameisterschaft solide, allerdings keinesfalls überragend. Es war ein deutsches Spieler, die mir besser gefallen haben, wie zum Beispiel Jamal Musiala oder Florian Wirtz. Und Toni Kroos, das muss man auch sehen, hatte natürlich unglaubliches Glück, dass in seinem Spiel, das dann das letzte war, das Viertelfinale gegen Spanien, dass es nicht nach 10 Minuten mit einem Platzverweis zu Ende geht. Denn da hat er wirklich in dieser Anfangsphase sehr wild um sich getreten. Gleichwohl natürlich eine große Karriere, die spektakulär ausgeklungen ist. Vor allem natürlich dann mit dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid. Ich glaube, dass das für ihn auch dann der wertigste Moment dieses Jahres war.
Wie bewertest du Toni Kroos jetzt, wo seine Karriere vorbei ist? Also sportlich, ja, ich glaube, niemand hat als Deutscher öfter die Champions League oder den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Mit der Nationalmannschaft ist er Weltmeister geworden und hat vor allem ja auch das Halbfinale damals gegen Brasilien mit, ich glaube, 2 Toren maßgeblich in die Siegerrichtung gebracht. Ich für meinen Teil, wenn ich sage, der perfekte deutsche Fußballer, Franz Beckenbauer, 100% so Lichtgestalt, ich glaube, darüber geht nichts. Der ist ja dieses Jahr leider auch gestorben. Und wenn du jetzt die Karriere von Toni Kroos so in der Rückschau siehst, wo wertest du ihn da rein mit den ganzen Titeln, die er gewonnen hat? Aber auch so als Erscheinung, als Figur, klar, auch medial bewertet man das ja natürlich heute anders als früher, als es zum Beispiel keine Podcasts gab. Also Beckenbauer konnte damals keinen Podcast machen, gab es ja nicht. Wo steht Toni Kroos bei dir?
Ja, sicher, sag mal so, in den die deutsche Fußballgeschichte, die geht ja über wirklich mehrere Generationen. Man muss jetzt nicht bei Heiner Stuhlfaut und dem 1. FC Nürnberg in den 20er Jahren anfangen. Aber eben in der Nachkriegszeit mit den Weltmeistern von 1954 und es gab 4 deutsche Weltmeistermannschaften und ich würde sagen, in jeder Weltmeistermannschaft gibt es Leute, die tragend und wichtig sind. Ich glaube, Toni Kroos war in der Mannschaft von 2014 gar nicht so die große tragende Figur. Da hat sich's einfach zusammengefügt, der hat da reingepasst. Und dieser Jahrgang, der 2014 erfolgreich geworden ist, der hat eigentlich kaum jemanden gehabt, den er so vielleicht so ein bisschen hat mitziehen müssen, wie das bei anderen Weltmeistermannschaften der Fall war. Also deswegen auf alle Fälle von der Nationalmannschaftskarriere Top 20 in der deutschen Fußballgeschichte. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt dann auf Platz 2 hinter Franz Beckenbauer setzen. Natürlich kommt noch dazu bei der Gesamtbewertung des Spielers, er war im Ausland sehr erfolgreich, viel erfolgreicher zum Beispiel als Paul Breitner und Günter Netzer, die sich ja auch bei Real Madrid versucht haben. Und natürlich mit dieser Vielzahl an Champions League-Siegen und auch mit der Fähigkeit, immer auf den Punkt bereit zu sein, auch kaum mal ein Endspiel zu verlieren, hat er schon einen sehr ausgewiesenen Platz in den deutschen Fußballrekordbüchern.
Und wie bewertest du sein Erscheinen, nachdem er die Karriere beendet hat? Da gab es auch ein paar unglückliche Auftritte. Ich erinnere mich an so einen Auftritt bei Markus Lanz, aber auch ein paar spöttische Kommentare in seinem Podcast.
Ja, also wenn jemand viel redet, würde ich jetzt nicht alles immer so auf die Goldwaage legen. Ich rechne es ihm eher positiv an, dass er sich solchen Formaten stellt, ja, obwohl ich jetzt zum Beispiel diesen Lanz und Brecht Podcast überhaupt nicht mag. Aber dass er zum Beispiel einen eigenen Podcast betreibt mit seinem Bruder und das auch auf eine recht launige Art und Weise, das spricht für eine gewisse Nähe zur Medienwelt, für eine Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir machen, die ihn normalerweise befragen. Und es spricht auch dafür, dass er doch relativ geerdet ist. Also ich habe mir auch ein paar Podcasts von ihm angehört. Er ist ja immer gut vorbereitet und dafür kriegt er von mir eigentlich schon ein großes Plus. Ich glaube, dass er von der Umgänglichkeit schon eine der angenehmeren Erscheinungen im Profifußball ist.
Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich habe jetzt mir mal aufgeschrieben, ich möchte von dir den TV-Moment des Sportjahres hören. Da gab es ja doch ganz schön viel zu bieten. Es gab große Turniere mit der Europameisterschaft. Es gab Olympische Spiele in Paris, die so raushängen. Hast du einen ganz speziellen TV-Moment in diesem Jahr?
Eigentlich dauert der 2 Wochen und das war eben Paris. Es war ja wirklich mein Glück, dass wir Olympische Spiele hatten, die so nah waren und in unserer Zeitzone. Also nichts, wofür du jetzt in der Nacht aufstehen musst, sondern das halt wirklich in diesen Tagesablauf reingepasst hat. Bei mir beruflich bedingt natürlich ohnehin, weil das war ja dann offizieller Dienst, wenn ich dann nebenzu irgendeinen Livestream hatte laufen lassen in der Redaktion. Und Paris war schon großartig. Also das begann eigentlich mit dieser Eröffnungsfeier so ein bisschen langsam, fand ich, weil man musste sich erst daran gewöhnen, dass es halt nicht im Stadion war und dieser Einmarsch der Nationen, der ja mehr so ein hereinschippern der Nationen war, den fand ich ein bisschen zäh, aber dann hat es so gewonnen mit dieser Modenschau, mit der Abendmahlszene, Gianni Infantino im Regen sitzend, den Urgewalten der Natur ausgeliefert. Das fand ich schon einen sehr smarten Moment. Und wenn man jetzt so die Olympischen Spiele durchgeht, bleiben mir aus der Leichtathletik vor allem so Sachen, Armand Duplantis mit seinem Stabhochsprung Weltrekord, als der Wettkampf schon beendet war. Ich habe es jetzt erst vor ein paar Tagen nochmal auf Eurosport im Relive gesehen und ich muss es mir nochmal anschauen, weil es einfach, wenn du weißt, es geht gut aus und was dann für eine Freudenexplosion kommt. Und ich habe ihn auch bei den European Championships in München 2022 schon erlebt. Das ist einfach ein fantastischer Athlet, der über allen anderen steht, eine gute Ausstrahlung hat. Und mit dem hat man sich einfach gefreut. Und ich persönlich fand noch sehr fesselnd bei einem der letzten Wettbewerbe, das war der Marathonlauf der Frauen, dieses Finish zwischen Sifan Hassan, die schon die 5.000 und 10.000 auf der Bahn gelaufen war, und Tigis Assefa, die also die amtierende Weltrekordlerin war mit ihrer Fabelzeit aus Berlin von 2023. Und wie diese beiden sich dann so allmählich aus dieser Gruppe gelöst haben, wie die sich dann erst belauert haben und wie es sogar noch zu einem Bodycheck in der letzten Kurve kam, wo sie also um die direkte Linie gekämpft haben, war fantastisch. Und dass dann die Sifan Hassan trotz ihrer Belastung auf der Bahn und des für sie eigentlich enttäuschenden Ausgangs mit 2 Bronzemedaillen dann sich hier noch das Gold geholt hat, das war Gänsehaut. Und ich habe es mir wirklich in der Zwischenzeit noch ein paar Mal auf YouTube angeschaut, weil ich es einfach so toll fand. Ja, und es glitt dann alles wunderbar hinüber in die Schlussfeier. Und selbst bei aller Wehmut, die man dann beim Abschied von Paris empfunden hat, war dann dieser Übergang zu Los Angeles, zu deren Kulturprogramm, war dann einfach so, ja, so hat so zuversichtlich gestimmt. Ja, da war dann plötzlich aus der Pariser Nacht ist man rübergegangen in den Tag in Los Angeles am Strand, also ein strahlend blauer Himmel, ein ganz unwirklich schönes Licht. Und da sang dann Billie Eilish auf einer kleinen Bühne und das war auch ein großer TV-Moment des Jahres, der dann aus meiner Sicht Paris dann noch wunderschön abgerundet hat.
Ich kann jetzt noch so ein bisschen aus der Hüfte geschossen sagen, der schlimmste TV-Moment des Jahres war die Auslosung der Clubfußball-Weltmeisterschaft 2025 in den Vereinigten Staaten nächstes Jahr. Die fand, glaube ich, an mehreren Orten in Miami statt. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Nee.
Okay, schade. Dann, du hättest bestimmt zu lachen gehabt oder Schmerzen gehabt. Es fing erstmal damit an, dass Gianni Infantino einen seiner besten Freunde hinzuholte, nämlich einen gewissen Donald Trump. Dann hat, glaube ich, der Sohn von Donald Trump die ersten Lose gezogen, zusammen mit der anderen Tochter Ivanka. Und Gianni Infantino feierte dann sich selbst sehr, sehr, sehr stark mit der Präsentation der Trophäe, die, glaube ich, ein anderer Fußballschurke Ronaldo präsentiert hat, also der brasilianische Ronaldo. Und an Absurdität war diese ganze Veranstaltung nicht zu überbieten, mal ganz abgesehen davon, dass man nicht verstanden hat, wer überhaupt mit wem in welche Gruppe darf und warum das alles überhaupt stattfindet. War noch ein anderes Lowlight, die Außenschalte, wo dann irgendwo am Hafen, irgendwo in Miami, irgendwelche Latino- und Latina-Stars sich einen abkicherten. Und es war so richtig das Gegenprogramm von einer würdigen Auslosung, die irgendwie einfach nur den Fußball und den Sport in den Mittelpunkt stellt. Es ging nur um die FIFA, es ging dann irgendwie nur um amerikanischen oder lateinamerikanischen Lifestyle. Es war scheußlich, es war grausam und ich weiß auch nicht, warum ich das überlebt habe. Es war wirklich furchtbar.
Also Gianni Infantino wird dann demnächst in Mar-a-Lago einziehen. Der bekommt dann bei Donald Trumps Anwesen die Suite neben Elon Musk.
Ja, das sind, glaube ich, ganz passende Nachbarn. Aber lass uns doch mal kurz, vielleicht gibt es da ja bei der nächsten Rubrik nochmal einen kleinen Bogen rüber zu Olympia. Ich drehe es jetzt mal um. Erstmal, was war für dich? Du bist ja ein Augsburger, du bist ja Kanuslalom-Fan und Kanuslalom ist natürlich auch olympisch. Was war für dich der Kanuslalom des Jahres?
Also ich könnte es ganz fies sein und sagen, die zweite deutsche Qualifikation in Markkleeberg, weil die extrem spannend war. Denn Kanuslalom ist, obwohl ja die Deutschen da im Grunde alle Weltklasse sind, von der Qualifikation her unglaublich restriktiv. Also jede Nation darf pro Disziplin dann nur eine Teilnehmende stellen. Das heißt, da bleibt oft jemand auf der Strecke, der im Grunde Medaillenpotenzial hat. Und dann natürlich, also das schönste Rennen war dann einer Kanadier, der Frauen in Paris mit Elena Lillig, eben aus Augsburg. Sie ist die Tochter des Kanuslalom-Bundestrainers Thomas Appel. Und ich habe sie schon mal so erlebt und da habe ich mich so ein bisschen verliebt in diese Sportlerin. 2022 bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg. Das ist eine, die fährt jeden Wettbewerb. Und es gibt mit dem neuen Kajak-Cross gibt es drei im Kanuslalom und die lässt in jedem Lauf lässt ihr Herz auf diesem Slalomkurs. Das ist so eine richtige Kampfsau, wenn man das sagen darf, die alles reinhaut, die das unglaublich emotional angeht. Und sie ist in Paris ganz gut durchgekommen. Das Halbfinale war nicht so optimal und im Finale haute die wirklich einen Lauf raus. Und das Schöne war, sie hat es gewusst, als sie dann über diese sprudelnde Ziellinie fuhr. Da kam so ein Schrei von ihr, so ein Kicks, und sie hat aufs Wasser gepatscht. Und es gab sogar kurzzeitig die Hoffnung, dass der Lauf so gut war, dass es für Gold reichen könnte. Es war dann Silber hinter Jessica Fox, die aus Australien die Grand Dame des Kanuslaloms ist. Aber natürlich das, was Elena Lidig da runtergebracht hat, das war toll. Und ich habe mich so mitgefreut, eben weil die so emotional ist. Und weil es auch bei ihr, wie bei vielen Slalom-Kanuten, die Verbindung zum Eishockey gibt, das mir sehr am Herzen liegt. Warum heißt Elena Lillig nicht Elena Appel? Weil sie verheiratet ist mit einem gewissen Leon Lillig, ein ehemaliger Eishockeyspieler, Oberliga und DEL2, jetzt aber deutscher Vizemeister als Co-Trainer mit dem Fishtown Penguins Bremerhaven. Dort ist er nämlich angestellt als Konditionstrainer seit der vergangenen Saison. Die war ja sehr erfolgreich. Bremerhaven hat die Hauptrunde gewonnen und war dann im Finale gegen Berlin. Diese Serie haben die Fishtown Penguins dann leider verloren. Aber ich glaube, dass der Mann von Elena da sehr gute Arbeit geleistet hat, denn Bremerhaven hat einen sehr unerschütterlichen Eindruck gemacht und auch in dieser Saison schauen die ja wieder sehr gut aus mit der Doppelbelastung. Champions Hockey League haben sie alles gut weggesteckt. Also die scheinen gut konditioniert zu sein, wie die Elena in der Kanuslalom-Rinne.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, es ist immer ein Genuss, Günther Klein zuzuhören. Aber ihr hättet jetzt mal gerade sehen müssen, wie die Augen sich in einen Strahlen verwandeln, wenn es um Kanuslalom und Elena Lillig jetzt geht. Das war wunderbar. Und das andere ist, lieber Günther, du bist ja nun wirklich ein Almanach oder ein Lexikon oder keine Ahnung, ein Schwamm von Sporthistorie. Das ist total beeindruckend. Und Da fällt mir ja gerade ein, dass ein gewisser Arndt Zeigler letztens einen Fußballer gesucht hat aus den 60er Jahren vom TSV 1860 München, der auf irgendeinem Mannschaftsfoto aufgetaucht ist und niemand wusste so richtig, also aus dem Arndt Zeigler Kosmos, wer das war. Und da wurde dann ein Aufruf gemacht mit Aktenzeigler XY ungelöst. Und was ich gehört habe, Günther, Arndt hat sich dann an dich gewandt und du konntest dann sachdienliche Hinweise geben.
Ja, eigentlich ich weniger, um ehrlich zu sein. Er hat mich kontaktiert, ob ich ihm helfen könnte in der Sache, ob ich Zugang hätte zu alten Zeitungen, Zeitungsausgaben des Münchner Merkur und ob ich da was eruieren könnte. Jetzt war es allerdings so, dass ich im Urlaub war und ich war in Spanien und
klar, wo sonst?
Hab gesagt, da kann ich momentan nicht damit dienen, aber ich kenne jemanden, einen ehemaligen Kollegen, der eigentlich der 1860 lebt und wirklich über alles im Sport Bescheid weiß und der ist halt mittlerweile im Ruhestand und den habe ich kontaktiert und der hatte tatsächlich auch die Sendung gesehen vom Arndt und der hat dann mehrere der noch lebenden Meisterlöwen von 1966 kontaktiert. Und so ist man dann so wirklich auf die Lösung gekommen. Ich habe es dem Arndt dann einfach mitgeteilt. Also meine Idee bestand lediglich darin, den Kollegen Claudius Meyer aktivieren. Und im Grunde hat er dann dieses Werk vollbracht mit einem der Meisterlöwen, der sagte, ja, das ist der war mal kurz bei uns im Trainingslager mit dabei und der hat irgendwie mal ein Freundschaftsspiel hier oder dort bestritten.
Und der gute Mann, der gesucht wurde, der lebt ja auch noch und ist dann auch noch in der Sendung aufgetaucht. Das fand ich irgendwie alles sehr rührend. Schade, dass der ausgelobte Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs Tonbeutel nicht in deine Hände gegangen ist, sonst hätte ich dich irgendwann mal nachts bestohlen. Hätte ich auch gern mal. Günther, das nächste Thema, der nächste Award. Die schönste Randsportart des Jahres 2024. Was hast du da für mich?
Futsal. Nicht Fußball, sondern Futsal.
Diese brasilianische Hallen-Variante?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie aus Brasilien kommt, irgendwo aus Südamerika. Ich war tatsächlich vor ein paar Wochen bei einem Futsal-Länderspiel in Nürnberg. Ich bin da halt im Verteiler des DFB und da kriegt man immer allerlei Hinweise auf Veranstaltungen, die stattfinden. Und ich wusste, dass es eine Futsal-Nationalmannschaft gibt. Und da die ja in der Nähe war in Nürnberg, habe ich mir gedacht, schaust du mal so ein Spiel an. Und ich war wirklich angenehm überrascht. Ja? Also du kennst dort keinen einzigen Spieler. Wenn du nach diesen Spielernamen auf transfermarkt.de suchst, ja, dann findest du mal einen, der als Torwart vielleicht mal 50.000 Euro Marktwert gehabt hat, aber im Grunde da jetzt als inaktiv gelistet ist. Leute, die in irgendwelchen Kreisligen, Verbandsligen, Landesligen vielleicht spielen. Aber die spielen wirklich gut. Also die spielen strukturiert, die spielen durchdacht. Dieser Sport ist durchaus attraktiv, also nach diesen Futsal-Regeln.
Erklär uns doch mal die kann. Regeln.
Die spielen eigentlich im Feld mit vier Leuten. Das Feld ist so ein Handballfeld. Das Tor ist eigentlich auch so ein Handballtor. Die spielen mit einem sogenannten sprungreduzierten Ball. Und die Regeln sind eigentlich jetzt gar nicht so viel anders, als man sie vom Fußball kennt. Also die versteht man dann eigentlich sofort. Es ist nur so, dass die Enge des Spielfeldes von den Spielern verlangt, dass sie sehr schnell reagieren. Ja, also da gibt es kein langes Ballhalten, kein Zögern. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist viel besser als das, was man zum Beispiel von Baller League oder Icon League, von diesen Kleinfeldformaten gesehen hat. Wobei interessanterweise die meisten Futsaler sich da halt auch noch ein Zubrot verdienen. Sie spielen also nicht nur in ihrer Futsal-Bundesliga oder einer, der Kapitän der Mannschaft, der spielt in Italien, sondern die tauchen auch noch in diesen ja leicht kommerzialisierten Ligen auf, die Mats Hummels, Lukas Podolski, Toni Kroos gegründet haben. Aber dieses Futsal hat mich schon eigentlich überrascht. Also es sind so zweimal 20 Minuten Netto-Spielzeit. Die Uhr wird dann halt angehalten. Also da gibt es dann auch kein Zeitspiel. Und ich fand diesen Abend sehr kurzweilig und fand auch die Beteiligten, die fand ich sehr nahbar und sehr angenehm. Also ich habe das wirklich genossen. Das war in Nürnberg in der Halle, die heißt Kia Metropol Arena. Von der hatte ich noch nie was gehört. Die lag auch eher ins vom Industriegebiet. Aber der DFB hat eben über seine Fußballfamilie und die Vereine das geschafft, diese Halle mit knapp 3000 Leuten zu füllen. Und das war wirklich ein schöner Abend.
Wow, das klingt ja echt gut. Apropos Baller League und wie die anderen Ligen alle heißen. Was hältst du denn von diesen Formaten?
Nichts.
Okay,
man verkauft, man will den Leuten irgendwie eine Qualität verkaufen, die nicht da ist. Ich meine, der Fußball an sich, der funktioniert gut. Ich musste jetzt keine besonderen Spielarten dazu erfinden. Klar, ich kann Beachvolleyball spielen, ich kann Hallenfußball spielen, ja, aber das eben als Winterzeitvertreib, aber dass man jetzt da so praktisch so unter diesem Vorwand, man wolle den Fußball den Fans zurückgeben, dass dann Leute, die da auch zu Millionären geworden sind, da jetzt irgendwelche Ligen starten, nicht mein Ding.
Meins auch nicht. Ich habe es mir auch wirklich noch nie intensiv angeguckt, mal ein paar Zusammenschnitte und ja, fand ich nicht so gut. Und dabei denke ich natürlich auch an die guten alten Hallenfußballzeiten aus den 80er Jahren. Ich erinnere mich noch hier in der Deutschlandhalle, da gab es dann ein Turnier über 3 Tage, da spielten dann Mannschaften Sporting, Lissabon, Spartak Moskau, Werder Bremen, Blau-Weiß 90, Borussia Dortmund, Hertha dann irgendwann auch mal wieder, Bayern München und da konnte man auch Spieler direkt treffen und da hatte mir ein gewisser Karl-Heinz Riedle zu meinem 10. Geburtstag gratuliert und Norbert Nachtweier an einem Nachmittag. Unvergessliche Abende und irgendwie das ist dann irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet worden, dann mit irgendwelchen Masters in Frankfurt oder München und das hat dann auch nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Eine andere Sache, die mir gerade noch einfällt, kleinen Test, wie gut deine Nerdness, was Fußballspieler angeht, ist. Und zwar sagtest du ja gerade, Spieler, die so einen Transfermarkt ungefähr so 50.000 Euro Marktwert haben. Es gibt einen sehr, sehr bekannten, oder zumindest sein Vater ist sehr bekannt, Fußballer bei der WSG Tirol in der zweiten Mannschaft. Ein Spieler mit 50.000 Euro Marktwert. Sehr bekannter Vater. Hast du eine Ahnung, von wem ich spreche?
Ein bekannter Vater.
Also, der hat nichts mit Fußball zu tun, der Vater, und trotzdem einer der berühmtesten Menschen der letzten 40, 50 Jahre.
Also, es geht um den Vater des Spielers, oder?
Ja, genau.
Habe ich dazu was gelesen? Nee, ich glaube, ich muss passen.
Kleiner Tipp, der Sohn war vorher in der zweiten oder in der Nachwuchsmannschaft von Hannover 96 und ist dann nach Tirol jetzt gewechselt. Und kleiner Tipp noch, der Sohn ist in der Schweiz geboren.
Führt mich nicht zum Ziel.
Okay, die Rede ist von einem gewissen Matthew Collins und der Vater ist Phil Collins, der Drummer und Sänger. Und ja, hab vorhin gerade ein Video gesehen und über Phil Collins, dass er sich nochmal an Schlagzeug gesetzt hat. Sehr gebrechlicher alter Mann inzwischen geworden. Sehr, sehr traurig anzusehen. Und dann fiel mir ein, ach Mensch, der hat ja nicht nur diesen Sohn, der jetzt bei Genesis und so Schlagzeug gespielt hat, sondern auch noch den Matthew, den Sohn. Und da habe ich mal geguckt, was macht denn der eigentlich? Und tatsächlich hat der 50.000 Euro Marktwert. Also wenn jemand hier zuhört und sagt, ich möchte gerne den Sohn von Phil Collins verpflichten für irgendwas, 50.000 Euro. gut, dann kommen wir jetzt zur Pressekonferenz des Jahres. Also für mich persönlich gab es eine, das war die Vorstellungspressekonferenz von Michael Olise, der zu Bayern München gewechselt ist, der quasi, glaube ich, 20 Minuten Pressekonferenz mit ungefähr 12 Worten auskam, was sehr unterhaltsam war. Aber du hast bestimmt was anderes.
Ich glaube, Olise waren 5 bis 6 Minuten und dann war wirklich alles gesagt, inklusive der Einleitung durch den Pressesprecher und durch Dresen oder Heiner, wer auch immer noch mit dabei war. Mir hat am besten die Pressekonferenz mit der Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye gefallen, die also da in Paris angefangen hat, Gospels zu singen. Und du bist ja auch jemand mit musikalischem Background, wie deine Hörer wissen. Und die sang echt gut. Die hat eine gute Stimme. Also die konnte man, hätte man gleich zu The Voice of Germany oder so setzen können. Und einfach, ja, das war so schön. Die hat von sich erzählt, von ihrem Glauben. Und die Zweit- und Drittplatzierten, das eine war gleich eine Chinesin, die saß ein bisschen so verwundert dabei, aber haben diese Szenerie durchaus genossen. Die fanden das also ganz charmant und lustig und haben sich mit Yemisi Ogunleye gefreut. Ja, und die sang dann halt einfach wunderschön.
Da fällt mir ein, du bist ja selber auch jemand, der Pressekonferenz erfahren ist. Und jetzt bei der Nationalmannschaft im Sommer habe ich dich auch gehört beim Fragen. Und früher hast du, glaube ich, auch beim FC Bayern oder vom FC Bayern berichtet und warst dann auch bei den Pressekonferenzen. Was macht man als Journalist eigentlich, um zu vermeiden, dass man eine blöde Frage stellt? Also ist das eine gewisse Form von Respekt, die man dem Befragten gegenüberbringt? Gibt es da irgendein Handwerk, was du dir immer zurechtgelegt hast in deiner Arbeit?
Also zunächst muss man halt man muss die Frage vorbereiten. Ja, und am besten vielleicht auch eine Ersatzfrage, weil man weiß nicht, wann man aufgerufen wird. Und es ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann sagen muss, hey, hat sich erledigt oder ist jetzt gerade gefragt worden. Also es ist immer besser, wenn man noch eine zweite im Petto hat. Und ja, man hat ja meistens eine Geschichte im Kopf, die man schreiben will, und dazu fragt man dann halt was. Ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt fragen, wenn der Trainer da sitzt, nach der Aufstellung, weil da würde man eh nichts dazu sagen. Ja, ich muss was, das macht dann auch irgendein anderer von DPA oder SED, der fragt, wie es mit den Verletzten ausschaut und so weiter. Ich muss mir dann überlegen, was für meine Geschichte wichtig, auch was interessiert die Leser. Und natürlich kommt es auch darauf an, eine Frage irgendwie in so einer Balance zu stellen, dass sie nicht eintönig wirkt, allerdings auch nicht irgendwie dann respektlos. Ja, also die darf kess sein, aber auch nicht zu frech, soll nicht verletzen, soll aber durchaus so gehalten sein, dass sie halt so ein bisschen anstupst, so ein bisschen provoziert. Und man muss natürlich dann auch ein Gespür dafür haben, an wem man sie richtet. Ja, also Thomas Müller, den kann man jetzt eher so fordernd fragen als jetzt vielleicht den Emre Can oder Nico Schlotterberg, die eher selten auf dem Podium sitzen und sich vielleicht so grundsätzlich in so einer Verteidigungs- oder Rechtfertigungsposition sehen bei der Nationalmannschaft. Also das ist allerdings so eine Art Handwerk, das kann man dann auch lernen, und da hilft Erfahrung natürlich dann, dass man sich dann da möglichst mit der Frage dann nicht vergaloppiert.
Gab es einen Trainer oder einen Funktionär, den du besonders gerne befragt hast?
Ich fand Jogi Löw immer sehr gut, sehr angenehm zu befragen, weil der hat auch wirklich, der war so höflich, der hat auch auf den größten Scheißdreck geantwortet, hat sich nie provozieren lassen. Die Ausführungen bei ihm waren sehr lang, aber die haben meistens dann doch irgendwas beinhaltet, ja, was man dann gebrauchen konnte, das sehr gut zitierfähig war. Thomas Müller ist natürlich großartig, auch auf seine Art. Lukas Podolski ist mit den Jahren gut geworden. Miroslav Klose, ja, der auch, wenn er mal so warm gelaufen war und wenn so diese Schüchternheit weg war, der da auch groß auftrumpfen konnte. Also da ist schon einiges Gutes dabei rausgekommen.
Was sagst du denn zu Miro Klose jetzt in seiner ersten Trainerstation in Deutschland?
Ich bin mir bei ihm immer noch nicht sicher, ob er wirklich ein Typ Cheftrainer ist. Ich glaube, dass er unglaublich viel von Fußball versteht. Ich glaube auch, dass er im 1:1 einem Spieler, also speziell im Stürmer, unglaublich viel beibringen kann. Und dass er auch an der Entwicklung von Jamal Musiala aus seiner Zeit bei Bayern einen enormen Anteil hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er eben vor einer Mannschaft steht. Ob die Spieler ihn halt wirklich so als Autorität akzeptieren und nicht nur, weil sie wissen, dass er halt ein unglaublich anständiger Mensch ist. Ja, also ich sehe so diesen Schritt zur großen Trainerpersönlichkeit, den sehe ich bei ihm noch nicht. Ich gönne ihm, dass er das mal schafft, aber ich zweifle dran.
So, Günther, und dann die nächste Rubrik, die wir jetzt haben. Da möchte ich von dir den Skandal des Jahres wissen, von dem viel zu wenig Leute wissen.
Im Eishockey, in der deutschen Eishockeyliga, werden meinem Empfinden nach Checks gegen den Kopf des Gegenspielers zu milde geahndet. Da müssen die Sperren deutlich länger sein. Es gibt einen Fall, an dem ich das festmachen will, der beginnt eigentlich im Jahr 2023. Opfer ist David Warsowski, ein ehemaliger NHL-Spieler, der zu diesem Zeitpunkt für Augsburg spielte. Der hat von Travis St. Dennis, der damals für Ingolstadt spielte, einen Check gegen den Kopf abbekommen, den er nicht kommen sah. Klassischer Blindside-Hit. Er konnte sich nicht wehren, er konnte sich nicht schützen. Er ist dann auf einer Trage vom Eis gefahren worden mit so einem Halsschutz. Also da war Schlimmstes zu befürchten. Es hat sich damals eigentlich schon abgezeichnet, was sich jetzt in den vergangenen Wochen, also nach fast einem Jahr, Konsultation bei Ärzten und so weiter bestätigt hat, dass dieser Spieler David Warsowski seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Und die Liga hat den Verursacher, diesen Travis St. Dennis, gerade mal für 2 Wochenenden gesperrt, 4 Spiele, ein fünftes auf Bewährung. Und das, finde ich, ist einfach bei jemandem, der da als Wiederholungstäter aufgefallen ist, deutlich zu wenig. Ja, also man bewirkt dadurch keine andere Einstellung dieses Spielers gegenüber seinen Berufskollegen. Er spielt mittlerweile für die Straubing Tigers. Da habe ich dieses Jahr wieder von ihm ein ähnliches Ding gesehen gegen den Münchner Spieler Taro Hairosi, das zum Glück gut ausgegangen ist für den Betroffenen, für das Opfer. Der konnte also aufstehen, sich kurz schütteln, da ist keine Gehirnerschütterung geblieben, der konnte dann weitermachen, konnte die nächsten Spiele spielen, aber dann kommt halt die Liga daher und spricht wieder eine Sperre aus von gerade mal 5 Spielen und ein paar 100 oder 2.000 Euro Geldstrafe. Und das, finde ich, ist einfach zu wenig. Eine Strafe, die nichts bewirkt, die kann man sich im Grunde dann auch sparen. Die Strafe müsste deutlicher ausfallen und natürlich müsste auch von den Vereinen her auch mal die Initiative kommen, zu sagen, wir nehmen dann so einen Spieler einfach auch nicht. Und ist allerdings halt leider auch so, dass die Straubinger sagen, ja, wir spielen halt hart und das gehört mit zur Härte des Spiels. Und ich glaube, jeder Trainer oder fast jeder Trainer in der DEL wird es in Kauf nehmen, wenn er so einen Spieler in der Mannschaft hat, weil er sich vielleicht von ihm halt doch irgendeinen Impact verspricht, irgendeine Einschüchterung des Gegners. Und das ist ein Punkt, an dem mir das Eishockey in Deutschland überhaupt nicht gefällt.
Wie rechtfertigt die DEL denn diese Entscheidung?
Naja, die DEL, also diese Ligenorganisation und die Abteilung Player Safety, die macht im Grunde das, was die Vereine wollen. Ja, die ist jetzt nicht eine übergeordnete Institution, sondern die wird von den Vereinen bestimmt. Also die Vereine verwalten sich ja selbst. Und das ist offensichtlich bei den Vereinen so, dass sie sagen, ja, wir hoffen, dass halt wenig passiert, aber wir wollen nicht, dass uns ein wichtiger Spieler plötzlich mal 20 Spiele fehlt, weil er vielleicht wegen der brutalen Attacke gesperrt wird. Also man hofft einfach, dass es halt irgendwie möglichst ohne die großen Blessuren über die Bühne geht. Aber man hat Angst, irgendwie einen wichtigen Spieler weniger durch die Verletzung zu verlieren, sondern mehr durch die Sperre, die dann halt eine drastischere sein müsste.
Also das Thema Gehirnerschütterung oder auf Englisch Concussion habe ich 2019 mit dem ehemaligen deutschen Eishockey-Nationalspieler Stefan Ustorf auch mal länger besprochen im Interview. Das könnt ihr auch auf jeden Fall im Internet finden und hört euch das mal an, weil wir reden auch jetzt sehr, sehr viel über die Täter. Wir reden also über die Spieler, die diese bösen Fouls begehen. Wir reden sehr viel auch über die Institution. Aber bei dem Interview mit Stefan Ustorf hört man auch ganz deutlich, welche Folgen das dann auch im weiteren Leben hat, weil das ist nicht eine Verletzung, die einfach mal, okay, eine Karriere beenden kann. Man stellt sich das dann vor, naja, dann spielt er halt nicht mehr, aber was dann mit so einem Spieler los ist, wenn es da auch um kognitive Störungen geht und die bis tief in Depressionen hineingehen können, das wird nach meinem Geschmack sowieso viel zu wenig erörtert. Und das in einer Zeit, wo wir heutzutage auch gar nicht mehr von so einem harten Sport wie früher sprechen, als wir in jeder Mannschaft ein, zwei Goons hatten, also Typen, die die Top-Spieler der Mannschaft beschützt haben und die anderen einfach nach allen Regeln der Kunst verkloppt haben und auch eigentlich nur dafür da waren. Auch da wiederum nochmal ein Buchtipp von Bernd Schwickerath, die härteste Liga der Welt über die NHL. Da geht es auch um Spieler, die dann auch Goons Selbstmord begehen, weil sie einfach auch durch Tabletten in schlimme Zustände geraten. Und ist eigentlich schon mehr als bedrückend, dass das im Jahr 2024 immer noch überhaupt so ein Thema ist. Dabei ist das Eishockeyspiel viel technischer geworden, aber auch gleichzeitig natürlich schneller und mit mehr Geschwindigkeit und kommt auch eine gewisse Härte noch dazu. Aber wie löst man dieses Problem?
Indem man durchgreift, ganz einfach. Da dürfen halt, manche Leute dürfen halt nicht mehr spielen. Ja, da muss halt dann das Strafmaß muss dann so hoch sein und diese Spieler müssen einfach auch gebrandmarkt sein, dass ein anderer Verein vielleicht davon Abstand nimmt, so einen Spieler zu verpflichten. Wir hatten diesen Fall vor 2 Jahren, Ryan Olsen bei den Löwen Frankfurt. Der ist 3-mal gesperrt worden und war dann insgesamt halt mal für 20 Spiele dann draußen. Der hat in dieser Zeit auch einen deutschen Pass bekommen und daraufhin hatten ihn die Eisbären Berlin verpflichtet. Aber die haben dann im Nachhinein, haben die dann von dieser Verpflichtung Abstand genommen, haben den Vertrag, glaube ich, aufgelöst. Der Olsen spielt jetzt zwar wieder in der DEL 2 bei Kassel, wo er früher schon mal war, aber ich glaube, dass, also ich verfolge es jetzt nicht so genau, ich glaube, dass seitdem jetzt auch nichts so Gravierendes mehr vorgefallen ist, wie eben damals. Da waren auch bei seinen 3 Vergehen, waren, glaube ich, 2-mal Checks gegen den Kopf dabei, mit jeweils spürbaren Folgen bei den Gegenspielern, die eine Zeit lang nicht spielen konnten. Und wenn einer das wirklich dann halt einmal zu spüren bekommt, dass dann mal das Gehalt bei ihm ausbleibt oder dass er das Geld für eine Strafe aufbringen muss und nicht der Verein das bezahlt, dann kommt vielleicht mal ein Denkprozess in Gang. Ja, also über die Geldbörse funktioniert das. Und die Geldbörse ist halt betroffen, wenn ich meinen Beruf mal nur eingeschränkt ausüben kann.
Und es muss ja auch nicht sein, dass Spieler erst sterben müssen, damit das zu einer generellen Umdenke kommt. Also es gab ja vor ganz gar nicht so langer Zeit einen Spieler, der in England gespielt hat, der früher, glaube ich, bei Augsburg war, der mit den Kufen am Hals getroffen wurde und er ist an den Verletzungen dann auch gestorben. Und seitdem gibt es jetzt, glaube ich, auch verpflichtend einen Halsschutz für die Spieler. Das muss ja gar nicht so weit kommen. Genau, dann, muss ich mal kurz gucken. Jetzt müssen wir von diesem ernsten Thema wieder auch ein bisschen nochmal auf die heiteren Momente des Jahres zu gucken. Und wo wir schon beim Eishockey gerade sind, lass uns doch über das Eishockeyspiel des Jahres sprechen. Da gab es ja auch ein paar Highlights.
Ja, aber da will ich über den großen Teich gehen und nach Edmonton und in die Finalserie der NHL zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers. Und zu dem Spiel 6 gehen, das die Oilers 5-1 gewonnen haben, also in ihrem Heimstadion im Rogers Place. Und das Besondere an diesem Spiel war, dass mit diesem 5-1 die Serie nach einem 0-3 Rückstand, den es anfangs gab, auf ein 3-3 gestellt worden ist. Das hieß, dass es aus dieser Konstellation eines 0-3 Rückstandes zum ersten Mal seit 1942 in der Geschichte der NHL wieder ein Spiel 7 gab. Und wer sich mal die ganze Dramatik anschauen will, dem sei empfohlen, sofern er einen Amazon Prime Zugang hat, die Dokumentation Face Off. Die hat die NHL selbst gemacht in 6 Teilen. Und Teil 5 und 6, da geht es um dieses Finale zwischen Edmonton und Florida. Ist also absolut faszinierend. Gibt es Einblicke in die Kabine, die ich so also noch nie erlebt habe, nach dem Spiel 2 in Florida und der 2. Oilers-Niederlage, da tobt Connor McDavid, den man ja in der öffentlichen Wahrnehmung so immer als so besonnenen, freundlichen, ausgewogenen Menschen vor Augen hat, der tobt dann in einer Art und Weise, dass dann der Betreuer von Edmonton in den Vorhang zugezogen hat, als müsste man praktisch diesen Schall dämmen, damit dann die Mikrofone und die Kamera der Filmemacher da nichts mehr mitkriegen. Also diese ganze Intensität, die da drin lag und ja, natürlich dieses sensationelle Comeback. Es ist dann letztlich nicht gut ausgegangen für die Oilers und für Leon Dreisaitl. Also die sind dann kurz vorm Ziel gescheitert mit einem 1-2 im siebten Spiel. Aber natürlich diese Finalserie, die hat sich von denen der Vorjahre nochmal ein gutes Stück abgehoben.
Und jetzt haben die Panthers das erste Mal den Stanley Cup gewonnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es so, Stanley Cup-Sieger aus Florida, da wird mir irgendwie ganz anders. Das ist kein Eishockey-Standort, kein traditioneller. Also bei mir geht da nicht das Herz auf. Ich kenne Panthers-Fans hier in Deutschland, aber da stehe ich immer nur ein bisschen ungläubig davor. Oder auch als Tampa Bay seine Meisterschaften gewonnen hat. Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Wie geht's dir?
Ja, geht mir auch so. Ich glaube, drüben ist die Sichtweise ein bisschen anders. Ja. Da sieht man also schon, dass einfach der Sport wachsen muss. Und diese neuen Märkte, Florida und Kalifornien, die hat er sich ja schon vor über 30 Jahren erschlossen. Damals hatten die Franchises ja einen sehr langen Anlauf, bis sie erfolgreich wurden, weil es gab noch kein Salary Cap. Und die haben erst mal mit wenig Geld und mit schlechteren Spielern angefangen. Die mussten erst wachsen. Wobei Florida, glaube ich, schon nach 5 oder 6 Jahren zum ersten Mal im Finale war. Das hat sich dann geändert in letzter Zeit, zum Beispiel die Vegas Golden Knights, die ja dann schon in ihrem ersten NHL-Jahr im Finale waren. Und ich glaube, im dritten oder vierten Jahr haben sie den Stanley Cup auch gewonnen. Also in Kanada und in den USA sieht man es natürlich etwas mehr so, ja, und unter dem kommerziellen Aspekt und nicht so unter dem Traditionsaspekt. Auch da, wenn es einen neuen Verein gibt, wie jetzt zuletzt die Seattle Kraken, da ist ja erstmal die große Neugier da. Ja? Oder im Fußball, die MLS hat ja auch neue Franchises bekommen, wie zum Beispiel in St. Louis, diesen Club. Und dem begegnet man nicht mit Misstrauen, sondern mit Begeisterung. Und das sind dann erst einmal, bevor die das Stadion gebaut haben, sind dann schon mal alle Dauerkarten vergriffen. Ja? Also das ist einfach eine andere Sportlandschaft. Und deswegen tun die sich da drüben ein bisschen leicht und haben jetzt auch so nicht dieses kulturelle Problem mit einem Sieger Florida Panthers. Aber klar, irgendwie so dieses Herz schlägt dann schon mehr für die Edmonton Oilers, weil man halt diese Geschichte 80er Jahre, diese Gretzky-Ära vor sich sieht und dann diese lange Zeit der Finsternis, wo gar nichts mehr ging. Und man hat hier halt auch den Fall, dass eine Stadt sich komplett so identifiziert mit einem Club. Und bei den Florida Panthers ist es ja so, das sind ja eigentlich mal ein Team aus Miami, die aber mittlerweile in Sunrise, Florida spielen. Das ist eine Stadt mit weniger als 100.000 Einwohnern. Und das hat dann halt in unseren Augen schon ein bisschen was vom Kunstprodukt.
Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, dass diese lange Durststrecke von kanadischen Teams ohne Stanley Cup fast beendet worden wäre, hätte Edmonton das letzte Spiel gewonnen. Und ich glaube, seit 1992 gab es nur US-amerikanische Franchises, die den Titel gewonnen haben. Was auch krass ist. Und da muss man noch gucken, ob irgendwann mal halt doch Connor McDavid und Leon Dreisaitl, jetzt rede ich auch schon so Ami-mäßig, Leon Dreisaitl sich irgendwann mal mit dem Stanley Cup belohnen und dann vermeiden, als einer der größten Spieler der NHL-Geschichte ohne Stanley Cup zu sein. Schauen wir mal. Kommen wir jetzt zum Wintersportmoment des Jahres. Ich habe, bevor wir angefangen haben zu sprechen, so dass die erste Runde vom Skispringen in Oberstdorf mir angeschaut, von der Vier-Schanzen-Tournee. Ich weiß, dass du gewisse Sportarten im Wintersport nicht so richtig als richtige Sportarten oder so ähnlich ansiehst. Also ich glaube, auch beim Skifahren war, glaube ich, was dabei. Ne? Wie stehst du zum Skispringen?
Ich bewundere jeden, der das macht. Ich weiß, dass es da sogar eine Seniorenszene gibt und Leute, die bis ins hohe Alter sich da von irgendwelchen Schanzen runterstürzen und da Masters-Wettbewerbe austragen. Skispringen ist eben so ein Sport, der natürlich keine Breite hat. Der hat nur eine Spitze. was allerdings natürlich an diesem hohen Anspruch der Sportart liegt. Ja, das kann ja halt nicht jeder machen. Also ich als Skifahrer, ich merke schon, wenn ich auf so eine kleine Schanze auf der Piste zufahre, wo vielleicht mal so 2 Meter abhebt, dass einem da schon ein bisschen anders wird. Und wenn da Leute beim Skifliegen über 200 Meter dann segeln, ist es natürlich schon wirklich gewaltig. Was ich jetzt nicht so sehr schätze, sind Sportarten, die so ein bisschen vom Fernsehen hochgejatzt werden für diese endlos langen Wintersportwochenenden. Rodeln, Bob, Biathlon, natürlich alles mit einem gewissen Können verbunden. Aber es sind halt Sportarten, die nur eine sehr kleine Nische bespielen. Ja, also man kann natürlich in Deutschland kann man im Rodeln gut sein, wo man, wenn jetzt Königssee dann mal wieder aufgebaut wird, wo man dann 4 von weltweit 14 künstlichen Eisbahnen hat, ja, da kann man leicht gut sein. Aber es ist jetzt für mich kein Weltsport. Ja, und da überdreht das Fernsehen meiner Meinung nach, ja, da wird den Leuten was vorgegaukelt. Deswegen zeige ich solchen Sportarten dann eher so die kalte Schulter. Also ich schaue es mir halt in der Regel nicht an, wenn das an Samstagen und Sonntagen kommt. Ich habe dann da andere Präferenzen. Aber ich habe durchaus natürlich meinen Wintersportmoment des Jahres gehabt. Und zwar war das mein überraschender und erstmaliger Sieg im fast 20. Anlauf bei den Münchner Journalistenmeisterschaften im Super-G mit Gleitanteilen.
Nein!
Doch!
Nein! Oh! wann war das denn? Oh mein Gott, ich habe dir gar nicht gratuliert.
Ja, das ist die Geschichte ist folgendes. Es gibt einen sogenannten Münchner Skiverband. Das sind also Münchner Vereine und Vereine so aus dem bayerischen Oberland oder so aus Dachau, Fürstenfeldbruck, die sind da alle engagiert. Die haben ein sehr gutes Leistungsniveau. Zum Beispiel sagen wir Linus Strasser, der für 1860 München fährt, der ist auch im Münchner Skiverband organisiert. Und der Münchner Skiverband hat irgendwann einmal so, als diese Idee kam, München könnte mal wieder Olympische Spiele machen, haben die gesagt, da machen wir einfach ein bisschen Werbung und da machen wir immer eine Münchner Abfahrtsmeisterschaft. Und zwar unter Flutlicht. Es gibt in Oberaudorf, das ist so der letzte Ort vor der Grenze, bevor es Richtung Kufstein rübergeht, da gibt es ein kleines Skigebiet mit einer Piste von 2,5 Kilometer Länge. Und die haben 4-mal in der Woche abends haben die Flutlichtbetrieb. Und da hat sich etabliert, dass der Münchner Skiverband dann einmal im Jahr ein Flutlichtrennen ausrichtet. Also man nennt es eine Abfahrt. Offiziell ist es ein Super-G mit Gleitanteilen. Das haben wir für eine Abfahrt.
Was heißt denn Gleitanteilen für mich als Flachlandtyp?
Ja, es ist, man kann sagen, es ist ein weit gesteckter Super-G. Da sind schon so Schusspassagen drin und es gibt einen Zielhang, der auch da gibt es sogar noch eine alte Sprungschanze in Oberaudorf und dieser Zielhang, der verläuft dann parallel zur Sprungschanze und der hat also so eine Neigung wie der Aufsprunghügel beim Skisprung und der kann schon einigermaßen knackig sein und da kann man ordentlich schnell werden. Also jedenfalls im Jahr 2005 hat Axel Müller, ehemaliger Kollege vom Bayerischen Fernsehen und hervorragender Skifahrer und früher auch einer der besten deutschen Wasserskifahrer, der hat gesagt, wir organisieren da für unsere Rennläufe im Münchner Skiverband, da so eine Meisterschaft und wir machen eine Journalistenklasse. Und die wird seitdem jedes Jahr ausgetragen. Jedes Jahr muss man ein bisschen einschränken, ein paar Mal ist ausgefallen, witterungsbedingt, weil eben Oberaudorf nicht sehr hoch liegt und wir ein paar Jahre lang eben Pech mit dem Wetter hatten. Aber sie hat sicher so 14, 15 Mal stattgefunden und ich bin der Einzige, der bei allen Meisterschaften mitgefahren ist. Also es gibt immer Kollegen, die sind einmal ausgefallen. Ich war als Einziger immer mit dabei. Und wir fahren dann in 2 Klassen, eine aktiven Klasse und eine Legendenklasse. Ich habe mittlerweile das Alter, dass ich bei den Legenden mitfahren darf.
Na klar.
Und das findet immer so, früher fand es immer 2, 3 Tage vor dem Abfahrtslauf in Kitzbühel statt, weil dann da die Skifirmen in der Nähe waren und die sind dann nach Oberaudorf rübergefahren und haben uns ihr Weltcup-Material zur Verfügung gestellt. Das heißt, du konntest Ski kriegen, die auch im Weltcup gefahren werden. Ich sagte, das sind Waffen. Es sind wirklich absolute Waffen. Also du solltest mit denen normal nicht auf der Piste fahren. Du bist so viel schneller, als du mit deinen normalen Schienen fährst. Das sind also wirklich fantastische Geräte, aber man muss mit ihnen umgehen können. Mhm. Ja? Also sonst kann es haarig werden. Sollte also schon Skifahren können. Und in diesem Jahr war es so, dass das Teilnehmerfeld ein bisschen ausgedünnt war, terminlich bedingt. Da war, glaube ich, irgendwie gleichzeitig auch ein Champions League-Spiel von Bayern München. Konnten also ein paar Leute nicht kommen. Dann hat man auch das Glück, dass die ARD irgendwie was übertragen hat, wo Tobias Barnesoy war, der natürlich unschlagbar ist als ehemaliger Rennläufer, der allerdings nicht in der Legendenklasse startet, sondern immer in der aktiven Klasse. Und wir waren diesmal nur drei Leute in der Legendenklasse. Einen konnte ich nicht einschätzen, beim anderen wusste ich, da bin ich auch mit dem Sicherheitslauf, bin ich schneller. Und tatsächlich ist es so ausgegangen, dass ich zum ersten Mal dann diese Klasse gewonnen und den Pokal für den ersten Platz habe mitnehmen dürfen. Unter großem Beifall aller Beteiligter, weil ich ja der ewige Teilnehmer bin, der sich diesen Abend dann immer freischlägt. Ich bin einmal aus dem Urlaub angereist und ja, das war dann so diese kleine Sternstunde. Ich werde zwar immer langsamer, ja, weil der Kurs ist ja so ungefähr immer gleich. Die Bedingungen sind natürlich sehr unterschiedlich, aber so an den Zeiten merke ich es halt, ja, dass ich diesen Kurs, den bin ich schon mal in 1,35 gefahren. Ich glaube, mittlerweile bin ich so bei 1,45. Bin jetzt auch über 60 mittlerweile und man staunt immer so, wenn bei den Rennfahrern noch über 70-Jährige in ihrem Bogner Skianzug kommen. Und ich bewege mich ja langsam selber auf diese Altersgruppe hin. Also insofern verzeihe ich mir, dass ich jetzt halt nicht mehr diese ganz guten Zeiten von früher abrufe. Aber es ist immer so ein Rennfahrer-Feeling für einen Abend. Und ja, das war dann so mein Highlight an dem Tag. Und es war vor allem ein Tag, an dem meine Mutter sich eine Hüfte hat einsetzen lassen mit 85 Jahren. Und da hatte ich immer so, ja, immer so halt den Gedanken, wie geht's ihr, wo es am Krankenhaus geht, alles gut. Und ich hatte von ihr noch keine Nachricht, ja, weil sie dann kein Handy hatte, aber dann, weil ich dann selber den Pokal dann da gewonnen hatte, habe ich ihr so ein gutes Gefühl gehabt. Und am nächsten Morgen hat sie sich gemeldet, Hüfte passt, gut verlaufen, die OP, alles wunderbar.
Also diesen Wintersportmoment können nicht mal Profis toppen. Also das ist, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und
Dankeschön.
Ja, auf nächstes Jahr wird es dann wiederholt, ne, die Leistung bestätigen.
5. Februar, der Termin steht schon, ja.
Okay, die ganze Welt wird zuschauen. Ja, das macht mich ganz schön baff. Ich habe leider kein Pendant. Wobei, warte mal, ich habe firmenintern mal, den Pokal hole ich jetzt nicht raus, mal den dritten Platz beim firmeninternen Tischtennis-Doppelturnier gewonnen. Hab's gefallen.
Ist auch alle Ehren.
Auf jeden
Übrigens, der Vater von Linus Strasser, der fährt immer mit bei der Münchner Skimeisterschaft. Und meistens zugegen ist der Vater Schweinsteiger. Der fährt zwar nicht mit, aber er schaut gerne zu. Ja, also der ist da auch oft.
Na, du musst aufpassen.
An diesem Abend.
Du musst aufpassen, wenn Bastian irgendwann mal da mitfährt, weil er ist A, Journalist inzwischen und B, kann auch noch sehr anständig Skifahren. Also da müsst ihr euch wirklich warm anziehen.
Ich glaube, dass er nicht gewinnen würde.
Okay.
Oh. Ja, also ich habe Aufnahmen gesehen aus dieser Weltmeisterdokumentation von Martin Roschitz, der mit ihm Ski gefahren ist, und er hat mir das auch bestätigt. Also das der Körper von Basti Schweinsteiger hat schon einige Baustellen. Ich glaube, dass er kein spitzenmäßiger Skifahrer mehr wäre.
Also Basti, wenn du das jetzt hörst, du hast jetzt quasi die Einladung aufs Duell mit Günther Klein erhalten. Wir sehen uns alle auf der Piste und ich bin sehr gespannt, was dann passiert. So, was habe ich denn hier noch? Ja, okay. Also wir biegen jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Jetzt haben wir noch drei Punkte. Erstens, was ist der Martin, das muss ich dir unbedingt erzählen, Moment des Jahres?
Das ist die Geschichte von Michael Täuber, der zum 7. Mal bei den Paralympischen Spielen war. Also der bekannteste deutsche Pararadsportler. Der hatte als Jugendlicher, als Beifahrer im Frankreich-Urlaub einen Unfall. Also da ist damals der Fahrer irgendwie am Steuer eingeschlafen und die sind dann von der Straße abgekommen und gegen irgendwie so ein Betonrohr gefahren. Und Michael Teubes war damals 19 Jahre alt, ist seitdem querschnittsgelähmt. Und um es näher auszuführen, er ist inkomplett querschnittsgelähmt. Das heißt, er hat in seinen Oberschenkeln hat er so eine Restfunktion wahrgenommen. Und der hat es tatsächlich geschafft, dass er Radrennfahrer wird. Er muss halt, immer wenn er aufsteht, muss er so praktisch Schienen an sein Bein anlegen, ja, die den Oberschenkel mit dem Unterschenkel verbinden, weil mit dem Unterschenkel kann er nichts machen. Der kann aber stehen, der kann gehen. Der war auf dem Kilimandscharo und war auf dem Chimborazo in Südamerika, ist ein Berg mit über 6000 Metern, der auch alpines Können verlangt. Und er ist eben mehrmaliger Paralympics-Sieger im Radfahren. Krass. Ausgezeichneter Bahnradfahrer und Straßenradfahrer, Spezialität Straßenrennen. Ja, und ich begleite seine Karriere journalistisch. Wir schließen uns immer mal wieder kurz zwischendurch, natürlich auch mehr so in den paralympischen Jahren. Wenn ich nachfrage, qualifizierst du dich wieder und so weiter. Und am 17. März kriege ich von ihm folgende WhatsApp-Nachricht. Servus Günther, wie läuft's? Ganz kurz, ich hatte vor 12 Tagen einen üblen Sturz auf Lanzarote mit Intensivstation und so weiter. Komme gerade am Flughafen München an und es geht sofort ins rechts der Isar, wo ich morgen operiert werde. Es ist Olympiasaison und ich war in der Vorbereitung auf die letzten Qualifikationswettkämpfe im Mai. Wenn du willst, kannst du berichten. Liebe Grüße, Michael. Wow, ja. Total, also was war passiert? Ihn hat ein Auto Michael Teuber war mit 70 km/h unterwegs und ein Auto kam ihm frontal entgegen, hat ihn in relativ hoher Geschwindigkeit gerammt. Michael Teuber lag dann auf der Straße, hatte das Glück, dass ein nachfahrender Radfahrer vorbeikam, der wusste, wer er ist, ja, der ihn kannte irgendwie aus dem Fernsehen. Und das ist krass. Der hat sofort eine Ambulanz gerufen und Michael Teuber hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, hatte sich auch, was bei mir besonders gefährlich ist, glaube ich, Brustwirbel und Rückenwirbel irgendwie angeknackst und Rippen gebrochen. Also der war in schlechtem Zustand, hat dann auch noch befürchtet, dass er sich halt vielleicht Krankenhauskeime einfängt. Aber ich habe halt weil der ist so ein Leistungstier, ich habe halt bei seiner WhatsApp-Nachricht schon rausgelesen, obwohl es ihm ja eigentlich so schlecht geht, dass er froh sein muss, dass er nicht stärker versehrt ist als ohnehin schon, dass er halt irgendwie Paris im Hinterkopf hat. Und ich habe in dem Moment mit mir selber gewettet, der schafft es. Und tatsächlich war es dann auch so. Er hat mir dann auch Bilder aus dem Krankenhaus geschickt und dann kamen schon die ersten positiven Meldungen und von der neuen Zeitfahrmaschine, die er kriegt. Und tatsächlich Ende Mai, also so 8, 9 Wochen, nachdem sie ihn da wieder zusammengeflickt haben, saß der beim Weltcup in Ostende wieder auf der Maschine und hat sich also tatsächlich für die Olympischen Spiele qualifizieren können und war dann in diesem Radteam und hat bei seinen 7. Paralympischen Spielen tatsächlich noch die Silbermedaille im Einzelzeitfahren in seiner Schadensklasse gewonnen. Im Straßenrennen, das hat er mal angekündigt, da wird er dann ohne Chance sein, weil da sind irgendwie mal die Klassen so zusammengelegt worden, dass es dann zu seinem Nachteil ist. Und er hat es also wirklich tatsächlich hingekriegt und ich habe mich unglaublich für ihn gefreut. So ein sympathischer, offener Mensch, immer optimistisch, trotzdem ein Draufgänger vor dem Herrn. Und ich fand es einfach fantastisch. Habe auch bei meiner Wahl zum Sportler des Jahres, obwohl er nicht auf der offiziellen Vorschlagsliste war, habe ich ihn mit ein paar Punkten bedacht. Das war für mich großartig und ich habe über die Geschichte berichtet, die lief dann auch in der Frankfurter Rundschau, einer unserer Partnerzeitungen, also die hat schon breite Kreise gezogen, trotzdem glaube ich, die ist so irrsinnig, dass einer mit fast 60 Jahren und nach so einer schweren Verletzung tatsächlich so nochmal aufrafft und dann seine 7. Spiele bestreitet und die dann auch noch erfolgreich.
Was für eine krasse Geschichte. Danke, Günther, für die Story. Die war mir komplett unbekannt. Ja, dann fällt es mir ja schon fast schwer, die nach so einer lebensbejahenden Geschichte jetzt nochmal die vorletzte Rubrik zu machen, die heißt nämlich die Persönlichkeit, die fehlen wird des Jahres. Da kann ich aus meinem persönlichen Jahr erzählen, dass natürlich mein Bruder Christian wahnsinnig fehlen wird, der dieses Jahr, der war ja auch Teil von der Plattsport-Crew, leider nicht immer dabei und auch nicht mehr Zeit gehabt, der dieses Jahr im Sommer verstorben ist, viel zu früh mit 49 Jahren. Der wird mir persönlich am meisten fehlen, das wollte ich unbedingt auch nochmal sagen. Aber es sind ja auch noch andere Persönlichkeiten nicht mehr dabei, also an Prominenten, Franz Beckenbauer, Andi Brehme, Bernd Hölzenbein und viele, viele mehr. Hast du eine Persönlichkeit, an die du da besonders denken musst?
Ja, Klaus Wolfermann, das hat sich erst vor ein paar Tagen ereignet, Speerwurf-Olympiasieger von 1972.
Na, da haben wir noch vor 2 Jahren drüber geredet, als wir über Olympia 72 in München gesprochen haben.
Genau, ja. Und eben derjenige, der so diese Generation zusammengehalten hat. Also ich war vor 2 Jahren noch bei ihm zu Hause. Letztes Jahr hat er mich mal noch angerufen gehabt, kurz nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Da war er so ein bisschen empört über die deutschen Leistungen, wollte da so meine Meinung dazu haben. Er war eigentlich, er war ja nicht krank. Ja. Er hatte mal eine Rücken-OP vor 2 Jahren. Aber sein Tod, so hieß es ja jetzt, kam auch überraschend. Und bei Franz Beckenbauer konnte man sich irgendwie darauf einstellen. Der war lange krank und diesen Abschied konnte man vorbereiten. Und bei Klaus Wolfermann war es wirklich, also das war schon schockierend, dass also jemand, der noch so aktiv ist mit Wohltätigkeitsprojekten, mit der ganzen Organisation dieser Treffen der 72er, mit dem Netzwerken, also er hat ja eine unfassbar große Adressenkartei gehabt, dass der also so mitten aus dem Leben gerissen wird. Ein Mensch, der auch immer sehr, sehr sportlich gelebt hat, der sich viel zugemutet hat, aber seinen Fitnessraum zu Hause hatte, immer trainiert hatte, immer auch vorausgeschaut hat. Also der war also von diesen Leuten von 1972 also sicher mit so einer der fittesten und präsentesten und ich glaube schon, dass er fehlen wird. Ich werde es vermissen, den nicht mehr zu treffen. Der war interessanterweise auch, weil er früher bei Puma in der Public Relations gearbeitet hat, auch Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten, also im weitesten Sinne dann auch noch ein Kollege. Und ja, das war neben Willy Lemke, bei dem es ja auch sehr überraschend kam, und gut, Christoph Daum, da wussten wir auch, dass er krank ist, aber trotzdem, er hat ja immer so den Eindruck gemacht, es geht weiter und er ist schon noch eine Zeit lang da, war das halt schon auch so traurig dann, dass da wieder jemand gegangen ist.
Bei Klaus Wolfermann war es doch auch die Frau, die mit ihm zusammen auch diese Adressenliste auch gepflegt hat.
Und Friederike, ja.
Genau.
Friederike, ja. Die, mit der er sehr lange verheiratet war, also schon zu seiner, bei seinem Olympiasieg, also die waren dann über mehr als die goldene Hochzeit, ja, und war ein sehr, sehr gut eingespieltes Tandem, auch so in geschäftlicher, organisatorischer Hinsicht.
Ja. Schauen wir ins nächste Jahr. Also die Rubrik, die jetzt diese Folge vom ausgefallenen Sportstudio dann beschließen wird, ist die Vorfreude des Jahres. Und da möchte ich auch mal vorgreifen. Also ich freue mich wirklich sehr auf neue Folgen, die wir da machen werden. Mit Benny, der jetzt heute leider nicht dabei sein kann, krankheitsbedingt, habe ich jetzt auch jemanden, der richtig Bock auch auf die Sache hat und immer wieder mit eigenen Themen ankommt. Und ja, ich freue mich sehr auf die Folgen mit Benny und auf viele spannende Gespräche, vielleicht Interviews wieder. Und das ist so meine Vorfreude. So, und jetzt möchte ich mal wissen, worauf freust du dich aufs neue Jahr?
Ja, du hast einen Podcast, ich schreibe ab und zu was. Derzeit schreibe ich ein Buch, das im April rauskommen wird. Und das ist immer so, wenn man so in der Bucharbeit ist, das macht sehr viel Freude. Und ich bin jetzt so in den letzten Zügen, habe eigentlich noch 6 Wochen Zeit bis zur Abgabe. Und wenn man weiß, das ist es alles so erledigt, die Recherche ist abgeschlossen und man ist mit dem Schreiben schon fast am Ende. Das ist immer so ein gutes Gefühl und da freut man sich dann schon, wenn man das Ding dann gedruckt in Händen halten wird.
Aber ich habe davon ja schon mal gehört, dass du jetzt ein Buch machst, das hast du mir schon geschrieben, aber du hast selbst unter uns noch nicht verraten, worum es geht. Kannst du das denn jetzt schon verraten, worum es geht?
Nein, nein, weil da halte ich mich sklavisch an die Vorgaben des Verlags. Ein paar Leute wissen es natürlich, die ich interviewt habe für das Buch. Also es wird eine Biografie sein von jemandem, von einem aktiven deutschen Sportler. Und da gibt es auch noch nichts in die Richtung. Und ich glaube schon, dass es sein Publikum finden wird. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich sehr angetan davon, dass da jetzt endlich mal ein Buch geschrieben wird über diese Persönlichkeit. Und ja, also die wissen es.
Okay.
Paar wenige Eingeweihte wissen es.
Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also sonst machst du ja nicht so ein Geheimnis darum und gibst mal schon eine Andeutung. Aber nicht mal die Sportart hast du verraten. Also das... ja, da freue ich mich dann auch umso mehr drauf. Günther, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr, einen guten Rutsch und freue mich wirklich sehr auf kommende Gespräche, auf Bücher und Kommentare, die man so von dir liest. Wünsche dir alles Gute.
Ja, das wünsche ich dir auch und der gesamten Plattsport-Community.
Genau, und wenn ihr wollt, dann folgt uns weiterhin gerne bei Instagram oder bewertet uns bei Spotify oder bei Apple Podcast erzählt weiter, dass es uns gibt und unsere Gespräche gibt. Und ich danke euch für eure Treue auch in diesem Jahr 2024 und wünsche dann jetzt allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2025. Macht's gut. Mach's gut, lieber Günther.
Ciao.
Plattsport. Das ausgefallene Sportstudio.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.